Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 330 des CC2, des Computer Club 2 Audiocast. Heute in einer nun etwas reduzierten Besetzung.
Ja gut, ich bin ja noch da. Hallo, herzlich willkommen, hier ist der Heinz Schmitz. Zur Folge 330 wäre der Wolfgang Back da, würde sagen, das ist jetzt ja schon ganz schön viel, ne? Aber er ist nicht da.
Ja, und er würde vielleicht auch sagen, das wird ja immer mehr und so schnell. Also, wir haben ihn verloren, wir wissen nicht, wo er ist. Vielleicht stößt er ja noch dazu. Wir werden es sehen, erleben oder eben auch nicht. Aber auch das ist ja ein Erleben. Ich denke, von den Themen her, das, was sich ereignet hat, haben wir eigentlich genügend Sachen vorbereitet. Und ich möchte mal mit einem etwas futuristischen und sehr kleinen Thema anfangen. Wer Lust hat, der könnte sich ja mal unter senseye.net, das schreibt sich Sierra Echo November Echo Yankee Echo.net, ansehen, was da gemacht wird. Da gibt's auch ein kleines Video. Das ist eine Firma, die hat eine Software entwickelt, die auf Rechnern mit Microsoft-Betriebssystemen läuft und die über eine Infrarot-Leuchtdiode in die Augen des Betreibers leuchtet und die eingebaute Kamera, eine einfache Kamera, nimmt dann das reflektierte Licht auf und bestimmt mit der Software, wohin guckt denn der Anwender jetzt gerade im Moment. So dass man also künftig vielleicht, wenn man der Firma glauben darf, die sagt nämlich, das Ding ist serienreif, könnte also sofort losgehen, einfach durch Angucken des Computers steuern kann, was er tun soll.
Dann heißt, zeig mir mal die Seite, hat eine ganz neue Bedeutung, ne?
Ganz genau, ja.
Und, also diese Technik wird ja schon eingesetzt bei Schaufenstern. Wenn Leute vor Schaufenstern stehen bleiben, dann analysiert man die Augenbewegung und schaut, wo die hinschauen, welche Produkte interessant sind oder welche Gebiete des Schaufensters besonders interessant sind, um da Angebote zu platzieren.
Mhm. Aber meinst du jetzt live? Ich gucke irgendwo hin und
er kommt mit dem Roboter rum und hält mir was. In die Augenbewegung analysiert und guckt, wo du hinschaust. Mhm. Und je nachdem, wo es ist, kann man sehen, okay, entweder das ist sehr attraktive Ware, die ich da habe, wenn es ein homogenes Schaufenster ist, oder man guckt, wo die Leute, wenn die so vorbeigehen, als erstes hinschauen, um da dann die besonderen Angebote, die Sachen, die man loswerden will, zu platzieren.
Mhm.
Aber das, was die natürlich machen, ist wesentlich interessanter, weil man es dann direkt am Arbeitsplatz hat oder direkt auf dem Tablet hat und so bedienen kann. Wenn zum Beispiel Bewegungsbehinderte, Stephen Hawking zum Beispiel, der sowas Ennis benutzt auch.
Ja, also wenn das sicher funktioniert, ich kann mir das vorstellen, in dem Video ist zu sehen, das ist so eine Matrix, da ist der Bildschirm aufgeteilt in 4 Quadrate, das sind auch größere, immer zwei zusammenhängend dabei und das scheint wirklich einfach durch Angucken zu passieren. Ist nur die Frage, was passiert mit einem User, der den bösen Blick hat? Stürzt der Computer dann ab?
Ja gut, das ist, wenn es Windows-Betriebssystem ist, ja auch nicht... nein, ich glaube,
würde nicht auffallen, meinst du?
Nein, es muss ja auch ganz bestimmt justiert werden.
Ja, das denke ich schon, ja.
Und wenn
das wird doch
wahrscheinlich auch nur auf ein Auge fixiert werden. Und wenn einer denn nicht parallel guckt mit beiden Augen, wird das eben rausgerechnet.
Glaube ich nicht. Die müssen ja irgendwie einen Winkel rausbekommen. Und wenn ich nur eine Kamera habe, dann muss die ja die zwei Augen aufnehmen. Und die zwei Augen, die Stellung der Pupillen, die müssen ja dann ausgewertet werden. Sonst müsste ich zwei Kameras haben für Einäugige. Das ginge wahrscheinlich auch.
Nee, du wertest ja nur 2D aus. Da reicht auch eine Kamera.
Aha, gut. Na, so genau habe ich es da nicht rausgekriegt aus diesem Video. Und die Beschreibung, die die Firma dazu gibt, ist auch mehr als mager. Aber senseye.net sollte man sich einfach mal ansehen, könnte vielleicht ein Blick in eine nahe Zukunft sein.
Die Bedienung der Rechner macht uns ja sowieso immer Sorgen. Und es werden ja seit wann gibt es Spracheingabe? 25, 30 Jahre oder noch länger? Die Siri, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, soll ja schon einigermaßen funktionieren. Aber du hast ja da noch was ausgegraben.
Ja, es gibt da eine ganze Menge neue Sachen. Aber das ist weniger die Sprachsteuerung oder vielleicht auch Sprachsteuerung. Das muss man einfach mal sehen. Denn Google ist ja nun unglaublich aktiv, gerade in diesem ganzen Eingabesachen, die sie haben. Einmal haben sie da ja eine neue Suchmaschine angekündigt, der Larry Page, der will ja da etwas machen und sein Vorbild ist wohl der Bordcomputer vom Raumschiff Enterprise, also eine Fiktion. Ich hoffe, seine Idee bleibt keine Fiktion, aber sie haben ja schon etwas getan, einiges, nicht in Deutschland, aber in den USA. Die Erweiterung heißt Knowledge Graph, also so eine Wissensgrafik oder so etwas. Und das soll jetzt erweitert werden außerhalb der USA auf den gesamten englischsprachigen Raum. Das heißt, man will also Suchmaschinen bauen bzw. verfügbar machen, die man auch verbal bedienen kann. Ich könnte also zum Beispiel sagen, wo steht der Kölner Dom? So, und wenn das Ding nicht ganz dumm ist, dann wird es mir dann natürlich sagen, in Köln am Rhein, und wird mir zusätzliche Informationen geben, zum Beispiel wie er aussieht, Bilder dazu, vielleicht eine Landkarte, eine Stadtplan, Position in Köln, wann er erbaut worden ist, wie hoch er ist, dass die Türme nicht gleich hoch sind und so weiter und so weiter. Denn diese semantische Suchmaschine, die läuft ja schon und die läuft gut, das muss man schon sagen. Und das, was er da vorhat, eine große Sache, aber es hört sich sehr, sehr interessant an.
Ja, semantische Suche ist ja sowieso das große Thema, denn wir kriegen ja heute eine nicht inhaltsbewertete Suche in einer Standardsuchmaschine. Da kriege ich einfach nur Treffer im Text. Und je besser der Text verlinkt ist, desto höher kommt der Treffer. Der eigentlich in, normalerweise müsste die Suchmaschine ja verstehen, was ich sage, was ich will. Also wo ist der Kölner Dom, ist denn eben die Information nach den Koordinaten des Doms. Ne? Wie hoch ist er? Es gibt natürlich auch im sowohl im Englischen wie im Deutschen auch dann Worte, die missverständlich sind. Wenn ich zum Beispiel so eine Suchmaschine frage, wo ist meine Mutter? Was soll die antworten? Entweder zu Hause oder deine in der dritten Schublade rechts.
Oder an der Hinterachse links, oder?
Oder sowas, ja.
Ja, ja, gut. Das muss man dann natürlich versuchen herauszubekommen über den Kontext, über den Zusammenhang, in dem diese Frage gestellt worden ist. Nach Angaben von Google hat man mittlerweile 3,5 Milliarden Fakten und Verknüpfungen für diese Datenbasis da zur Verfügung. Und damit beschreibt man über 500 Millionen Objekte. Das ist also schon erstaunlich. Und es läuft in den USA. Also ich bin gespannt. Wir werden es noch nicht bekommen. Mal gucken, ob man da irgendwo über England oder sonst wo mal reinkommt und einfach mal so ein Gefühl dazu dafür bekommt, wie das funktioniert. Denn ich denke, es ist ziemlich wichtig. Wir gehen ja doch dazu über, dass wir mit unseren Maschinen reden wollen, dass wir die normale, natürlich sprachliche Kommunikation, die wir Menschen ja nun perfekt beherrschen, auch von unseren Maschinen verlangen. Aber Heinz, du hast schon ein Problem angesprochen, dass es Mehrdeutigkeiten gibt. Ja. Glaubst du, dass in absehbarer Zeit es möglich ist, mit einer Maschine wirklich so weitgehend unmissverständlich zu kommunizieren, wie wir zwei zum Beispiel?
Also, dass wir beiden problemlos kommunizieren, ist jetzt erstmal eine Behauptung.
Du widersprichst mir also?
Nein, habe ich nicht gemacht. Ich glaube, die Kommunikation mit den Maschinen wird irgendwann möglich sein. Ob sie so viele Nuancen hat, wie die Kommunikation zwischen Menschen, wo ja Zwischentöne, wo Betonungen, wo teilweise auch Körpersprache eine Rolle spielt. Ob wir das mal so hinkriegen, weiß ich nicht, ob wir das noch erleben. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gewünscht ist. Auch sicherlich möchte ich meinen Computer gerne fragen können, wo ist der Kölner Dom, ohne Tastatur oder Maus oder sonst irgendwas zu bemühen. Das wäre sehr bequem. Oder wenn ich einen Text gerade habe oder will einfach einen Text runterdiktieren und sage, komm hier, mach, schreib mir den mal auf oder übersetz mir den in eine andere Sprache. Das wäre natürlich toll.
Oder denk doch einfach mal im Auto an Navigationssysteme. Du bist unterwegs und dir fällt ein, Mensch, ich bin ja jetzt hier in, was weiß ich wo, in Münster oder sonst wo. Und ja, da gab's doch früher mal eine Kneipe da zum Manni Schlattermann oder so. Sag mal, Navi, gibt's da noch Schlattermann, Gaststätte oder sowas? Und dann sagt das Teil, nee, kann ich nicht finden. Oder, ja, gibt es noch. Und die haben immer noch diese Riesensteaks und sowas. Und vor allen Dingen das gute Bier. Eine solche Kommunikation ist ja eigentlich auch das, was der Gesetzgeber will. Der verbietet uns ja ganz klar, dass wir unser Mobiltelefon in die Hand nehmen oder ans Ohr halten oder sonst etwas, weil wir abgelenkt werden vom Verkehr. Er verbietet uns merkwürdigerweise nicht, dass wir unser Funkgerät in die Hand nehmen oder dass wir unser Navigationssystem bedienen während der Fahrt. Obwohl, nein, wenn dadurch
nicht
etwas passiert.
Adresse eingeben während der Fahrt.
Das steht aber nicht im Gesetz. Wenn etwas passiert und es wird mir nachgewiesen, weil ich da rumgedattelt habe, dann ist das klar. Dann wird auch die Versicherung böse. Aber es steht nirgends geschrieben, dass ich nichts eingeben darf.
Also hier gab es irgendwas. Denn du darfst ja auch kein Internet surfen mit deinem Smartphone während der Fahrt.
Nee, das darfst du ja überhaupt nicht in die Hand nehmen, das Teil, dummerweise.
Ja, vielleicht deswegen, ja.
Ja. Und wenn du das als Navi nimmst oder so, da hast du natürlich auch diese berühmte Karte, diese A-Karte da. Das darf eben nicht sein. Während ein Navigationssystem, das kannst du ruhig in die Hand nehmen. Es ist alles ein bisschen undurchsichtig. Gut, es ist, was gemeint ist, ist klar, man will den Autofahrer davon abhalten, sich abzulenken, denn das lenkt schon ab. Man macht also schon einen Blindflug, wenn man sucht, wo muss ich jetzt drauf tappen, damit das Navi irgendwas macht oder so. Am Anfang habe ich es ja auch gemacht, aber jetzt lasse ich es mittlerweile. Es ist einfacher, vorher ein Ziel einzugeben oder mal kurz anzuhalten, dreimal drauf zu tippen und ich mache weniger Fehler. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Wenn ich sage, hallo Navi, such mir doch bitte mal den kürzesten Weg zum Hauptbahnhof in Düsseldorf. Wäre einfach ideal.
Da antwortet das Navi, was willst du in Düsseldorf?
Heinz, du verärgerst unsere Düsseldorfer Zuschauer. Ja, ich meine, du machst hier Freunde in Köln, aber...
Na gut, weiß dann kriege ich eben hier in Düsseldorf Prügel, wenn ich über die Straße laufe.
Ja. Weil wir gerade bei diesem Thema sind, da gibt es übrigens jetzt von Google eine neue App. Da kannst du Bilder machen. Du kennst das ja vielleicht. Du bist irgendwo im Ausland, der Sprache, der Landessprache möglicherweise nicht mächtig und stehst da und weißt noch nicht mal, wie das ausgesprochen wird, das Straßenschild oder was auch immer. Was machst du denn dann? Mit dieser neuen App kannst du deinen Kluglaut nehmen, ich meine das Smartphone, damit es auch jeder versteht, und machst ein Foto und diese App, die nennt sich Google Translate 2.5, die kann dieses fotografierten Text automatisch übersetzen. Das finde ich also eine prima Sache.
Das ist cool.
Also nicht aus dem fahrenden Auto heraus, hier wieder ist ein Telefon oder so etwas. Also man sollte sich das mal ansehen, diese Android-App von Google, Googles Übersetzungsdienst, Translate Version 2.5, die kann es mittlerweile. So, und kann dann sogar in die gewünschte Sprache übersetzen. Das ist also auch eine schöne Sache. Du kannst also dann, wenn du in Frankreich und des Französischen nicht mächtig bist, einen Dänen fragst, wo es zum Bäcker geht, kannst du das sogar dahin übersetzen. Du weißt zwar dann nicht, ob das richtig übersetzt ist, aber vielleicht sieht man es dann an den Gesichtern.
Wenn du nicht beim Bäcker landest, wirst du ja sehen, kannst du daraus schließen, dass er sich nicht auskannte oder dich in die Irre geschickt hat oder dich ärgern wollte.
Eine Sache muss man natürlich wissen bei dieser Technologie. Ich muss natürlich irgendwie Zugang zu den Netzen haben.
Ja.
Denn das geht nicht allein mit dem kleinen Telefon. Der kann diese riesen Datenbanken da nicht laden, speichern, sondern es geht nur online. Man schickt also das Bild zu Google und sagt, lieber Herr Google, guck mal, was heißt denn das? Und Google schickt das dann zurück auf mein Telefon und lässt es anzeigen oder auch sprechen. Das gehört dazu und da muss man im Ausland natürlich vorsichtig sein. Man muss da so eine Flachrate haben. Gibt es ja mittlerweile wirklich für eine Woche für 6 € oder so etwas. Und damit kann man sich dann schön orientieren. Also Babylon war gestern, würde ich sagen.
Ja, man muss sich vor Augen halten, dass diese ganzen leistungsfähigen Dienste ja nur zu ganz kleinen Teilen lokal laufen. Dass einfach die Riesendatenbanken, die man dazu nur braucht, irgendwo anders stehen. Irgendwo auf der Welt stehen, irgendwo in der Cloud stehen.
Im Moment sind also 64 Sprachen implementiert, von denen und zu denen übersetzt werden kann. Und Sprachsynthese sind 40 Sprachen im Moment drin. Also das ist schon eine schöne Sache. Eine Sprache-zu-Sprache-Übersetzung gibt es übrigens auch. Ja, du kannst also in dein Telefon hineinsprechen und das übersetzt es und spricht es in der anderen Sprache aus. Und der Angesprochene, der kann dann antworten und das Telefon übersetzt es zurück. Das ist im Moment für 17 Sprachen implementiert. Also ich denke, auch das ist irgendwo ein Stück Zukunft.
Das wird der Nachfolger der Simultandolmetscher sein.
Ja, ich habe es mal ausprobiert, mal ganz ehrlich. Teilweise kommt ein ganz schöner Mist heraus.
So, ja, so das von Deutsch besonders schön, in du musst Russisch. Mal Deutsch in Deutsch übersetzen lassen.
Das habe ich nicht gemacht. Nee, auf die Idee
also
bin
Deutsch
ich nicht
in eine andere Sprache, das wieder reingeben und dann gucken, was da in Deutsch rauskommt.
Ja gut, das okay, ja, das kann. Ich könnte ja mal zwei von diesen Klugclouds nebeneinander legen und dann eine Rückenkopplungsschleife aufbauen lassen. Mal sehen, es kommt ja immer was anderes raus. Die müssten dann immer weiter übersetzen. Wäre mal eine Möglichkeit. Vielleicht kann man damit mal eine Sonderfernsehsendung von einigen Stunden füllen.
Ja, das ist ja eher eine Audiosache.
Aber es ist schon toll, was hier geleistet wird. Es ist auch toll, was hier von Google geleistet wird. Bei aller Kritik an Google und an den Datenhunger und so weiter. Aber was sie hier technologisch drauf haben, ist eine tolle Sache.
Ja, muss man denn lassen. Ich habe eine andere technologische Sache. Was ganz was anderes. Wir haben doch in der vorletzten Folge, in der 328, mal über 811 AD geredet. AC,
ja.
Das relativ oder richtig schön schnelle WLAN, das im 2,4 und im 5 GHz Bereich arbeitet. Mittlerweile oder seit einiger Zeit schon hat die Elektronikindustrie oder die Datenindustrie das 60 GHz Band für sich entdeckt.
Mhm.
60 GHz, weil es einfach weltweit nicht reglementiert ist. Oder fast gar nicht reglementiert ist. Und zwar ist das der Bereich zwischen 57 und 64 Gigahertz. Der hat nämlich einen ganz großen Nachteil. Der wird sehr stark gedämpft durch den Sauerstoff in der Luft.
Mhm.
Also große Entfernungen sind da mit kleiner Leistung nicht möglich. Wir sind ja bei diesen Mini-Sendeleistungen, die wir beim normalen WLAN im 2,4 GHz oder 5 GHz Bereich haben, sind wir recht große Entfernungen, ganze Häuser ja gewohnt, die man damit versorgen
kann. Wenn es
kann.
Nicht durch Wasser geht, sondern 2,4 GHz, da haben wir das Wasser. Problem.
Ja.
Ja, also unter Wasser, so als Taucher, weißt du ja, kommst du mit 2,4 GHz nicht weit.
Unter Wasser habe ich so viele andere Sachen zu tun, die viel interessanter sind, als im WLAN zu schauen.
Gut.
5 GHz würde allerdings gehen dann wieder.
Ja.
Die 60 GHz ist eben in der Luft schlecht oder man müsste eben den Sauerstoff aus der Luft entfernen. Also Resonanzfrequenz des Sauerstoffs ist 60 GHz. Aber kurze Strecken kann man damit wunderbar überbrücken. Zum Beispiel im Zimmer. Das waren auch die ersten, die damit angefangen haben. Das sogenannte Wireless HD, WLAN, Wireless HD. Das ist gedacht oder wird angeboten, um HD-Videosignale zum Beispiel vom Rechner oder von irgendeiner Station auf den Fernseher oder den Monitor zu übertragen, dass man keine Kabel rumlegen haben muss. Haben wir mit Wireless USB ja auch schon mal in einer Fernsehsendung gezeigt, dass sowas
ja.
geht. Die waren die ersten, die mit sowas angefangen haben. Und dann gab es ziemlich schnell das sogenannte WikiGig. Das ist im Prinzip auch eine, es gibt also dieses WikiGig als Display Extension, als Bus Extension, um PCI Express Bus zu verlängern oder einfach um serielle Schnittstellen wie USB zu verlängern. Jetzt ist die Normungsgremium und IEEE ist hergegangen, hat sich das alles mal angesehen, hat gesagt, okay, jetzt machen wir da mal richtig Nägel mit Köpfen draus und machen das 802.11ad.
Mhm.
Das eben im sowohl im 60 GHz Bereich als auch in den unteren Bereichen funken soll. Es soll also abwärtskompatibel sein. Im 60 GHz Bereich sind denn mit einem Kanal etwa 1 GB machbar. Der bei diesen Fernsehkits, die man hat, da gibt es schon so Wireless LAN-Kits für 60 GHz.
Mit Kits kommen, meinst du Bausätze, nicht Kinder?
Ja, Bausätze. Die haben heute diese ersten Muster, die man kennt, einen effektiven Datendurchsatz von 635 Megabit pro Sekunde im einkanaligen Bereich. Man kann natürlich auch wieder mehrere Kanäle parallel fahren, kriegt höhere. Das ist also schon wesentlich schneller, als wenn ich am 2,4 GHz Bereich mit 811 AC fahre, wo ich ja brutto 500 Megabit hinkriege, also dann 30% nochmal runter.
Mhm.
Das ist also in diesem Bereich tut sich ziemlich viel. Wie gesagt, es sind alles Lösungen, die eher im Raum sind. Aber zum Beispiel sind so Hersteller wie Velocity, ein Chiphersteller da, der bringt die ersten 3-Band-Chipsätze auf den Markt. Das heißt, ich habe dann in meinem Laptop oder in meinem Router alle 3 Netze. Ich habe den 2,4 GHz, 5 GHz und den 60 GHz. Und je nachdem, wie die Empfangssituation sich darstellt, kriege ich das angeboten, was am effektivsten für diese Entfernung ist, dass ich die höchsten Datendurchsatz kriege.
Mhm.
Eine andere Sache ist natürlich, man kann höhere Weiten kriegen, Übertragungsweiten kriegen mit optimierten Antennen, über Beamforming und können da so draußen immer noch so auf 10 Meter bisher die Sachen, die da sind. Man wird also zwischen, wenn der Standard mal fertig ist, Entschuldigung, der soll zum Jahresende verabschiedet werden, also ungefähr zur gleichen
dieses
Zeit
Jahr,
wie der, diesen Jahres, ja, mhm. ungefähr zur gleichen Zeit, wie der AC verabschiedet werden soll, in der endgültigen Fassung, da schätzt man, dass man auf einen Datendurchsatz von 10 bis 28 Gigabit kommen kann.
No, das ist ganz schön.
Das ist richtig schnell und da kann man dann auch mal ein HD-Video oder mehrere HD-Videos darüber fahren. Die andere Sache ist, dass man sagt, das mache ich im Rechenzentrum. Ich habe also meinen Router A und meinen Router B, um jetzt da aber keine 20 Kabel hin und her legen zu müssen, damit die beiden Router sind zwischen und sich alles vertragen, mache ich das einfach wireless. Ich setze einen AD-Punkt hin. Und die das dann weiterverteilen, also der Router hat einen AD-Punkt als Sender und die Switche, die es weiterverteilen sollen, werden einfach nicht mehr verkabelt, sondern holen sich das drahtlos. Schnell genug wäre es denn für die meisten Anwendungen,
ja.
bei kleinen Netzen ja. jedenfalls.
Ja.
Also ein Patchkabelersatz. Außerdem gehen die dann nicht mehr kaputt. Jeder, der schon mal Patchkabel verlegt und sortiert hat und die hinterher wieder finden musste, weiß, dass das eine Arbeit, die an sich für Sträflinge ist, die man aber als Techniker dann auch schon mal machen muss. Ich finde das eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt dazu nicht allzu viel Dokumente im Web. Es gibt ein sehr ausführliches PDF darüber, das ungefähr 30 Seiten in englischer Sprache ist. Ansonsten
haben
sich die Hersteller noch so ein bisschen zurück. Also die Unterhaltungsindustrie macht eben hier Wireless HD, also nur einfach die Bild- und Tonübertragung. Die Datenleute denken eben dann 802.11 AD an die Daten eben um die Busverlängerung, PCI-Bus, die USB-Verlängerung, die werden alle in diesem Bereich sein, weil da jeder machen darf, was er will. Mal sehen, wie sich das anlässt. Vielleicht kriegen wir auch dann so viele verschiedene Geräte, die sich so stören werden, dass das 60 Megahertz, Gigahertz Band dann nicht mehr so wirklich interessant ist. Bleib abzuwarten. Aber ich finde es eine sehr schöne Entwicklung. Ich warte schon auf die ersten Geräte, um das mal ausprobieren zu können.
Ja, das sollte man wirklich tun. Ein bisschen weiter oben, so bei ab 66 Gigahertz, arbeiten übrigens die Abstandsradarsensoren und Technologie in Kraftfahrzeugen. Und geht auch hoch bis fast 80 Gigahertz. Also in dem Bereich wird ganz schön gepowert. Denn da ist die Dämpfung immer noch relativ hoch und die schaffen mittlerweile doch Entfernungen von 250 Meter sicher zu überbrücken. Und zwar hin und zurück muss das Signal ja, denn es muss ja wieder empfangen werden. Also, aber da hilft der alte Spruch, auf die Dauer hilft nur Power.
Ja gut, aber wir achten ja in den Häusern an sich da drauf oder bei den WLAN, damit man die anderen nicht so stört auf möglichst wenig Leistung.
Denn ich kann und wir sagen, wissen ja auch nicht, was die Strahlung uns tut, denn obwohl noch keiner durchs Telefonieren gestorben ist, jedenfalls nachweislich, es ist immer besser, vorsichtig zu sein und mit so wenig wie möglich Leistung zu fahren, wie überhaupt möglich ist.
Ich kann ja auch sagen, dass es hier in der Stadt, in einem größeren Wohnhaus, sehr, sehr abenteuerlich ist, da im 2,4 Gigahertz-Bereich noch einen freien Kanal zu kriegen.
Ja.
Muss kann man immer vor den anderen da sein.
Ja, das ist selbst auf dem Dorf jetzt schon so. Wir haben hier einen neuen Nachbarn bekommen, der hat dann gleich 2 WLANs aufgebaut. Oh, jetzt sind eine ganze Menge hier dagegen. Aber okay, nur wir sind gerade bei drahtlos. Ich weiß nicht, ob unseren Zuhörern der Begriff QI etwas sagt. QI ist ein Industriekonsortium und dazu gehört zum Beispiel RIM, Samsung, Nokia, Sony, Philips, TI und ich glaube noch ein paar mehr. Die wollen eine neue Technologie etablieren, mit der es möglich sein soll, Energie in geringen Leistungen, also ein paar Watt, drahtlos auf kurze Entfernung zu übertragen. Hintergrund ist, man will also die ganze Kabelei möglichst abschaffen und einfach nur ein Gerät irgendwo hinlegen und es soll aufgeladen werden. Und jetzt ist da Intel eingestiegen. Die wollen wohl schon für das Jahr 2013 die QI-Technologie unterstützen mit ihren Ultrabooks. Das sind deren Club-Computer. Und diese Ultrabooks, die sollen also dann hardware- und softwaremäßig zum Beispiel ein Smartphone aufladen und überwachen. Man legt es also dann neben oder bei oder auf das Ultrabook. Die Software sagt dann, wo man es hinlegen soll und sagt dann nochmal, liebes Smartphone, was möchtest du denn haben? Wie leer ist dein Akku? Und dann schickt es eben die Energie rüber. Es erkennt auch Störungen und Gegenstände, Metall in den Feldbereich und sowas und geht darauf ein und meldet das. Also da ist man wohl relativ weit fortgeschritten. Und naja, gut, die Verluste, da spricht keiner drüber. Es ist ja im Grunde genommen wie ein Trafo, wo man die Spulen weit auseinanderzieht, wesentlich weiter. Aber wir kennen das ja von anderen Geräten, zum Beispiel elektrische Zahnbürsten, die werden ja auch induktiv geladen und einige andere Geräte mittlerweile auch schon. Und Verluste, also ich habe mal gehört, das ist unbestätigt, dass man mit einem Wirkungsgrad von 50-60% rechnet.
Das ist aber erstaunlich viel für so eine Technologie.
Ja,
ich hätte mit weniger gerechnet.
Ja, ich denke auch. Also das, wenn das wirklich so ist, ist es erstaunlich viel. Gut, man verpulvert natürlich einiges, aber wenn man kein zweites Netzteil braucht, oder drittes oder viertes, die ja dann immer in der Steckdose stecken und auch wenn kein Strom abgenommen wird, immer noch Strom aufnehmen und Leistung verbraten, dürfte das unterm Strich aufs Gleiche herauskommen oder sogar effizienter sein.
Also was mich da mehr dran fasziniert, sind die Kabel, die dann wegfallen. Wenn ich meine Ladeecke, so nenne ich sie, sehe, wo denn die ganzen vielen Netzteile für die diversen Smartphones und Telefone und was weiß ich, was wir hier sonst noch alles haben. Das ist dann schon abenteuerlich, was da rumliegt an Kabel und das, was man sucht, ist dann sowieso gerade nicht da. Mhm. Wenn das alles weg wäre, ich könnte einfach alles da hinlegen und sagen, komm, so, bis morgen früh bist du aufgeladen, das wäre toll.
Ja. Ja, also das könnte mir auch gefallen. Und es kommt ja dazu, es gehen ja viele Geräte kaputt. Meist gehen nicht die Ladegeräte kaputt. Doch, letztens ist mir ein 4 Ampere Ladegerät für ein 13-fach USB-Hub kaputt gegangen. Da habe ich lange gesucht, bis ich was Vergleichbares gefunden habe. Aber ich habe eine Kiste, einen Pappkarton, der ist ungefähr 80 mal 50 und in der Höhe bestimmt auch 50 groß. Mhm. Den kann ich nicht mehr heben. Der läuft auch über. Der ist übervoll mit Steckernetzzahlen.
Ja.
Ich traue mich aber auch nicht, die wegzuwerfen, aber alle haben andere Stecker, andere Spannung, Gleichspannung, Wechselspannung, 3 Volt, 6 Volt, 9 Volt, 7,5 Volt, 12 Volt, 20 Volt, andere Ströme, andere Polaritäten und so. Also ich suche dann meist eine halbe Stunde oder sowas, dann finde ich aber das, was ich brauche. Aber wenn das mal weg wäre, man könnte einfach ein Gerät hinlegen und sagen, lad dich doch auf. Das wäre doch toll.
Ich dachte, du hättest zu wenig Netzteile. Ich könnte dir auch noch so eine Kiste dazu steuern.
Nein, danke, Herr Kollege. Damit ist für mich die Sendung heute zu Ende. Wir weisen nämlich jetzt nur noch darauf hin, dass unser Shop einfach auf die Bestellungen wartet. In der Sommerzeit ist ein bisschen weniger gewesen. Aber jetzt sollten wir so langsam wieder einfach mal auf die Homepage bei uns gehen unter www.cc2.de. Ausgeschrieben als Wort und von da aus auf Shop klicken und dort kann man sehen, was es Neues gibt und vor allen Dingen, was es Schönes und Gutes gibt. Das war's für heute.
Okay, und tschüss.
Bis dann, tschö.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.